Von hier oben kann man immer so schön sehen, ob noch jemand kommt. Warten. Aber es scheint, dass alle, die kommen wollen, jetzt hier sind, auf jeden Fall ganz herzlich willkommen. Hier im Mutterhaussaal, immer noch in der Zerstreuung sitzend. Grüße auch an die Schwestern bei der Übertragung im Haus Weitblick hier unten im Gelände. Und Grüße auch an alle, die irgendwann und irgendwo gerne diese Bibelstunde nachhören werden. Dieser Sonntag trägt ja den Namen Kantate. Singet dem Herrn ein neues Lied. Ein Wort aus Psalm 98. In unserer Corona-Zeit ist das mit dem Singen ja nicht gut bestellt. Aber lassen Sie Herz und Gemüt einfach mitklingen im Hören auf einen besonderen Kantateklang für diesen Sonntag von Johann Sebastian Bach. Sie kennen den Text, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, meine geliebte Seele, das ist mein Begehren. Kommet zuhauf, Psalter und Harfe wacht auf, lasset den Lobgesang hören. Den hören wir jetzt von der CD.
Thank you.
Ehe wir uns im Gebet diesem Lob anschließen, noch einige Hinweise. Kommenden Sonntag spricht hier Matthias Rück. Er ist Mitarbeiter im Team des Pfingstjugendtreffens. Neben der biblischen Botschaft wird er uns in die Gebetsanliegen und die Programmplanung für das digitale Jugendtreffen mit hineinnehmen. Außerdem werden einige Mitglieder des Eidlinger Chores die Bibelstunde nächsten Sonntag mitgestalten. Und das nächste, Herr Dieter Kammler, der ursprünglich als Prediger ja für diesen Sonntag angekündigt war, erlitt einen Schlaganfall. Die gute Nachricht, man konnte ihm schnell helfen, sodass man damit rechnet, dass alle Folgen doch überwunden werden können. Er selbst hat noch dafür gesorgt, dass wir heute einen Prediger haben, Herrn Günther Wenzler. Wir danken Ihnen, Herr Wenzler, für die sofortige, freudige Bereitschaft. Danke. Wir sehen uns hinterher hier noch. Ja, und eine dritte Nachricht zur Fürbitte. Am Freitagmorgen, also 30. April war das jetzt, hatte die älteste Tochter von dem Pfarrer Theo Lehmann, Konstanzia Schönfeld, einen tödlichen Fahrradunfall. Ein LKW-Fahrer hatte sie beim Rechtsabbiegen übersehen. Und für die Tochterfamilie, besonders aber für den jetzt fast 87-jährigen Vater Theo Lehmann, Witwer, lebend in einem alten Wohnheim, nur 5 Minuten von dieser Tochterfamilie entfernt, ist das ein kaum benennbar großer Schmerz. Wir beten. Herr Jesus Christus, wer will uns scheiden von deiner Liebe? Trübsal, Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr, gewaltsamer Tod. Unsere Welt ist geprägt von diesen Nöten. Steht uns die Verfolgung deiner Leute in so vielen Staaten dieser Welt vor Augen, dann bedrückt uns das. Sehen wir Menschen verhungern oder auf der Flucht oder ertrinken im Mittelmeer, dann seufzen wir. Denken wir an die Pandemie, besonders in Indien, dann erkennen wir unsere Ohnmacht. Leid durch Unglück und Tod bekümmert uns. So bitten wir dich besonders für deinen alt gewordenen Zeugen Theo Lehmann und seine Tochterfamilien, dass du, der Gott allen Trostes, ihnen jetzt nahe bist. Wir danken dir, dass du Dietmar Kammler und seiner Familie trotz Krankheitsschrecken Zukunft und Hoffnung gegeben hast. Und wir danken dir, dass wir, die wir uns hier versammelt haben, trotz allem so viel Güte, Bewahrung und Durchhilfe erfahren haben. Und wir danken dir, dass jeder, der deinen trotzdem geborgen sein, trotzdem in dir geborgen sein darf, sprich deinen Trost allen zu, die Leid tragen, und schenke uns gerade in dieser Zeit, dass wir auch dennoch dich loben und ehren, weil uns doch nichts und niemand scheiden kann von deiner Liebe. Amen. So, und nun komme ich endlich zu unserem Prediger, der jetzt für uns alle hier sichtbar erscheinen wird. Herr Ernst Günther Wenzler. Er schrieb einmal in einem kurzen Anstoß von der Hauptsache, und ich zitiere ein paar Sätze aus dieser Hauptsache von Ihnen. Hauptsache, so sagt die Bibel, ist, dass Gott groß rauskommt und sein Reich gebaut wird. Und darum haben Sie sich entschlossen, und ich zitiere da nochmal, damit Jesus bekannt wird, will ich ihn bekannt machen. Damit er gerühmt wird, soll mein Leben ihn loben. Die Hauptsache ist Gott. Durch die Hauptsache bekommt mein Leben Gewicht. Wer so die Hauptsache sein lässt, dem garantiert er, dass er ihn auch in den Nebensachen nicht zu kurz kommen lässt. Also soweit aus einem kleinen Buch, aus einem seiner mehreren Büchern. Und jetzt eine Frage, Herr Wenzler, wann und wie geschah das in Ihrem Leben, dass Jesus zur Hauptsache wurde?
Also das Wann kann ich gar nicht mehr genau sagen, aber es erstaunt mich immer noch, weil es in einer wirklich stinklangweiligen Jugendbundstunde war. Unser Jugendbundleiter war schon alt und es war egal, was für ein Text dran war, er kam immer auf das gleiche Thema. Zu meiner Schande, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich weiß nur das noch. Und in einer dieser wirklich langweiligen Jugendbundstunden hat Gottes Geist mein Herz berührt und in eine Entscheidung hineingeführt, entweder jetzt so oder so, sich zu entscheiden. Und ja, ich bin dankbar, dass Gott es schafft, dass da nicht auf das Ambiente ankommt und auf das Spritzige, dass er es wirklich im Langweiligsten auch noch hinkriegt.
Ja, was mussten Sie beachten auf Ihrem abwechslungsreichen Lebenswegen in Industrie, Theologische Hochschule, Liebenzell, sogar Columbia University, ich glaube New York ist die, oder? Oder wo war das?
Columbia.
Bitte?
South Carolina.
South Carolina, gut, haben manche vielleicht die gleichen Namen, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was mussten Sie beachten in Ihren vielgestaltigen Diensten dann auch? Jugendarbeit, Gemeinschaftsarbeit, Beratungsdienste, leitende Verantwortung, SV-Verband. Was mussten Sie beachten in all diesem, damit eben die Hauptsache bleibt?
Also ich musste das nicht nur, sondern ich muss es permanent beachten. Das ist für mich die größte Herausforderung überhaupt. Auch das, was mich am meisten bewegt, wenn ich sehe, welche Themen durch die Christenheit geistern und wie viele Mails geschrieben werden und wie viel auf Facebook gepostet wird über irgendwelche Mails. Und das Eigentliche, dass es darum geht, dass Menschen gerettet werden, bewegt fast keinen mehr. Und das ist ja nicht so, dass ich da draußen vor bin. Das fordert mich permanent heraus. Wir sind jetzt im Ruhestand nach Balingen gezogen. Und ich glaube, wir haben jetzt zum ersten Mal so richtig Leute um uns, die nicht glauben, die auch fast nichts wissen. Ja, das fordert uns raus, immer, immer. Und was mich immer wieder zurückbringt, ist das Hören auf Gott. Das Hören auf Gott, das Lesen der Bibel und das wirklich ganz, ganz Substanzielle wieder drauf zurückkommen. Es kommt nicht auf irgendwas Großes an, sondern dass Menschen erfahren, dass sie geliebt sind von Gott und dass sie ihr Leben festmachen können für die Ewigkeit.
Ja, herzlichen Dank. Ich merke das auch im Alter, es ist nichts selbstverständlich. Und gerade im Alter, man muss dabei bleiben. Ja, als Überleitung zu dem Thema vom Herrn Wenzler aus Psalm 31 hören wir jetzt ein Lied, Meine Zeit steht in deinen Händen. Zitat aus Psalm 31. Am Flügel Frau Dr. Dorothee Mann und der Sänger ist der Ehemann Gerhard Mann.
Trotzdem geborgen. Darüber möchte ich mit Ihnen nachdenken. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie die große Hand sehen und die kleine Hand, die da drin ist. Das drückt für mich Geborgenheit aus. Ich habe für mich gemerkt, ich habe eine Affinität für Hände. Und ich glaube, das kommt daher, als ich so 13, 14 war, habe ich viel bei meinen Verwandten mitgearbeitet in der Landwirtschaft. Und der Mann, der hatte so richtig, richtig Schaufelhände. Also die haben sowas von Stärke ausgedrückt. Und Sie können sich sehr vorstellen, da waren so schwarze Riefen drin, obwohl er die Hände viel gewaschen hat, aber eben so dieses tief eingeprägte. Und ich wollte auch solche Hände haben. Und ich weiß noch, wie ich Öl genommen habe und Sägemehl und gerieben habe, um auch solche Hände zu kriegen. Aber gucken Sie, ist nichts draus geworden. Aber diese großen Hände, diese starken Hände, die haben es mir angetan. Mich hat es jetzt sehr bewegt. Ich habe gestern mit meiner Tante telefoniert. Die sind jetzt beide auch waren in Corona und der Mann ist jetzt wieder im Krankenhaus. Der mit den starken Händen, der ist jetzt so schwach geworden. So was von schwach. Und mir ist nochmal so deutlich geworden, ja, wir können da schon Halt geben, auch den kleinen Kindern. Aber letzte Geborgenheit, letzten wirklichen Halt, den kann kein Mensch geben. Weil irgendwann erschlaffen unsere Kräfte. Irgendwann sind wir selber darauf angewiesen, Halt zu haben. Und deswegen gefällt mir das Thema so, trotzdem geborgen. Ihr habt gelesen, wahre Liebe ist, wenn der Ehemann in den Staub auf der Kommode schreibt, ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem. Trotzdem, für mich ist trotzdem so ein richtig schönes Widerwort. Widerwort funktioniert es gerade nicht. Ich mache einfach weiter und ihr sagt es mir dann. Ein schönes Widerwort, das so ein Stück weit auch einen Widerstand ausdrückt. Und interessant, wenn Sie dem in der Bibel mal nachgehen, trotzdem, das kommt oft vor. Und zwar im Blick auf Gott, dass Gott eben das deutlich macht, hey, ich gebe euch so viel Gutes und trotzdem hört ihr nicht auf mich. An vielen Stellen können Sie das finden, dass das Leiden Gottes mit diesem trotzdem. Aber auf der anderen Seite dann auch so richtig im Kernpunkt des Evangeliums, im Blick auf Gott, so viel Schuld, so viel Versagen und er ist trotzdem gnädig. Dass trotzdem Gottes das Stärke ist. Und wahrscheinlich kennen Sie alle Psalm 73, dennoch so ist es uns gewohnt, trotzdem bleibe ich stets an dir. Trotz allem, ich bleibe an dir, denn du hältst mich. Und da sind wir ganz bei unserem Thema. Trotzdem geborgen. 9/11, Terroranschlag am World Trade Center. Ich weiß nicht, ob Sie es noch vor Augen haben, wie doch den ganzen Tag über die Bilder nonstop gelaufen sind. Und es ist bedrückend gewesen, wirklich auf die Seele bedrückend zu sehen, wie dann alles in sich zusammengefallen ist. Nie hätte man sich jemals so etwas vorstellen können. Und wenn man denkt, dass das weit weg ist, dann haben wir gelernt durch den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin und die Attentate in Paris und in Wien, dass das auch ganz nah bei uns ist. Und mir ist wichtig, dass wir das hören, trotzdem geborgen, nicht nur so einen frommen Spruch, sondern vor diesem Hintergrund trotzdem geborgen. Trotzdem geborgen, trotz Fukushima. 10 Jahre später, das Riesenerdbeben mit der Stärke 9, das Wellen hervorgebracht hat mit 40 Meter Höhe, das alles niedergebügelt hat, unglaublich. Dann die große Tragödie am Kernkraftwerk in Fukushima Daiichi, als Kernschmelze eingesetzt hat. Wir haben das sehr, sehr emotional erlebt. Unsere Kinder sind in Japan als Missionare. Und wir saßen morgens beim Frühstück und unsere zweite Tochter hat angerufen und hat gesagt, ihr müsst mal im Fernsehen gucken, irgendwas ist mit Japan. Dann haben wir geguckt und dann sind diese Bilder gekommen, gell, wo diese Riesenwellen, die Zerstörung des Erdbebens und immer mehr die Gewissheit, dass mit dem Kernkraftwerk nicht in Ordnung ist. Meine Frau hat dann gleich über Skype unsere Kinder angerufen und wir haben sie sogar gleich gekriegt. Und das war spannend. Unsere Tochter war gerade schwanger und so glücklich drüber, weil sie einen Abgang hatten und sich so ein Kind gesehnt hatten. Und jetzt ist alles ins Wanken gekommen. Aber am Anfang hatten sie noch gar nichts davon gewusst. Sie hatten das Erdbeben erlebt, aber das gibt es in Japan oft. Nicht so stark natürlich. Aber das japanische Fernsehen hat die Tragödie noch sehr, sehr bedeckt gehalten. Und wir haben dann unseren Laptop genommen und das deutsche Fernsehen eingefangen und unsere Kinder in Japan haben dann übers deutsche Fernsehen mitgekriegt, was in Japan sich alles abgespielt hat und wie sich's zugespitzt hat und wie die Nachrichten sich dann überschlagen haben und immer mehr an Nöten herausgekommen ist. Ja, trotzdem geborgen. Ich weiß noch, wie ich an dem Tag bei einer Tagung war. Und in der Pause kam immer wieder einer und der hat mir auf seinem Handy die neuen Nachrichten wieder erzählt und es hat das Herz so was von bedrückt. Trotzdem geborgen. Sie wissen es vielleicht, aus der Situation ist der Begriff German Angst entstanden. In Deutschland sind die Geigerzähler ausgegangen, obwohl wir so weit weg sind von Japan. Da ist der Begriff German Angst entstanden. Die Angst der Deutschen, die so tief sitzt. Und jetzt haben wir was ganz, ganz Kleines, was sich so groß und so breit macht. Weltweit hat es gestern geheißen, in Indien 400.000 neue Fälle an einem Tag. Unvorstellbar. Und überall die Mutanten, aus England, aus Indien, aus Brasilien und die Frage, wie wird es überhaupt noch werden? Erich Kästner hat es mal so geschrieben, wird es besser, wird es schlimmer, fragt man alljährlich, seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Leben ist immer lebensgefährlich. Und das ist mir wichtig, dass wir es mitten in die Lebensgefährlichkeit des Lebens hineinhören, trotzdem geborgen. Manche von Ihnen kennen vielleicht diese Aussage des eher unbekannten Theologen Martinus von Biberach Ende des 14. Jahrhunderts. Er hat auf dem Deckel eines Buches handschriftlich geschrieben, ich lebe und weiß nicht wie lang, ich stirb und weiß nicht wann, ich fahre und weiß nicht wohin, mich wundert's, dass ich fröhlich bin. Die Unsicherheit ist da doch mit Händen zu greifen bei dieser Aussage. Besonders im Blick auf die Zukunft. Kann man überhaupt noch fröhlich sein? Und warum kann man überhaupt noch fröhlich sein? Muss man nicht dazu den Kopf in den Sand stecken und alle ungelösten Fragen möglichst verschieben? Martin Luther hat es sehr geärgert, das Gedicht. Er hat es gekannt, dass der andere Martinus sowas geschrieben hat. Und er hat gesagt, nein, das ist anders. Das ist der Reim der Gottlosen. Und weil er gesagt hat, ich habe doch Gewissheit. Ich habe doch durch das Sterben und Auferstehen meines Herrn Gewissheit. Ich weiß doch was von einer letzten Geborgenheit. Und für eine Predigt am Sonntag Judica hat er dann ein Gegengedicht geschrieben mit diesen großen Glaubensgewissheiten. Ich lebe, solange Gott will. Ich sterbe, wann und wie Gott will. Ich fahre und weiß gewiss, wohin. Mich wundert's, dass ich traurig bin. Gell? Da hat er es gerade auf den Kopf gestellt. Und ich finde, das lohnt sich, dem mal nachzudenken. Warum sind wir nicht viel getroster, viel gelöster, viel fröhlicher, viel unverwegener, wo wir doch wissen, dass wir in der Hand unseres großen Gottes sind. Deshalb vergewissern uns diese Gewissheiten nicht viel, viel mehr. Deswegen trotzdem geborgen. Nicht, indem man verdrängt, nicht, indem man den Kopf in den Sand steckt, sondern indem man es wahrnimmt, aber auf den Gott sieht, der stärker ist als alles. Trotzdem geborgen. Mein Leben ist in den Händen Gottes gut aufgehoben. Gott hat die Weltgeschichte und meine kleine Lebensgeschichte in seiner Hand. Das finde ich immer wieder neu bewegend. Die Weltgeschichte und meine kleine Lebensgeschichte. Und alles ist ihm wichtig. Mein kleines Leben ist ihm wichtig, obwohl er die Verantwortung für eine ganze Welt hat. Gott hält die Weltgeschichte und meine kleine Lebensgeschichte in seiner Hand. Freunde von uns haben das erzählt. Ihr Sohn hat das Lied geliebt, er hält die ganze Welt in seiner Hand. Und dann war er im Kindergarten und Sie wissen, da kriegen dann die Kinder manchmal Worte mit, die sie daheim nicht gelernt haben. Und sein Lieblingswort war ein Wort, was man nicht aussagen soll. Ich sage es jetzt ganz vorsichtig, nur Scheiße. Und dann hat er mit tiefer Überzeugung gesungen. Er hält die ganze Scheiße in seiner Hand. Und die Eltern haben sich die Haare gerauft. Aber im Nachdenken habe ich gedacht, boah, was ist das gut, oder? Dass Gott alles in seiner Hand hält. Auch all das Verfahrene und all das, ja, was wir manchmal gern auf den Müll werfen würden. David, der alttestamentliche Liedermacher von Weltruhm, der hat ein Lied gedichtet, in dem dieses trotzdem geborgen, finde ich, unheimlich stark rauskommt. David war ja einer, der das Leben wirklich kannte, mit seinen Höhen und Tiefen. Gell? Der Mann, der als junger Kerle diesen doppelstöckigen Kampfpanzer Leopard aufs Kreuz gelegt hat, der mit Löwen und mit Bären gerungen hat, der hat ja auch die anderen Seiten gekannt. Wo er verfolgt war, sich vorgekommen ist wie ein Floh, das man auslöschen möchte. Er ist in die Tiefe der Schuld und der Verzagtheit hineingeraten. Der diese Bilderbuchkarriere vom Hirtenjungen zum König gemacht hat, der hat auch die absoluten Tiefen gekannt. Und das Interessante, wenn man sein Leben anguckt, gerade in den Tiefen, gerade in der Verzweiflung, gerade in den Grenzen seines Seins, hat er erkannt, wie Gott ist. Ist er in Staunen gekommen über Gott? In der Situation wurde Gott ihm zum tragfähigen Halt, zur wirklichen Geborgenheit. Deshalb besingt er interessanterweise in seinem Psalm nicht seine Taten, sondern er besingt Gottes Taten. Und ich möchte Sie gern hineinnehmen in diesen Psalm 31. Herr, auf dich traue ich, lass mich nicht zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige dein Ohr zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netz ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in der Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Ich bin so unwahrscheinlich froh, dass wir diese Psalmen haben, weil da etwas von so ganz ehrlichem Glaubensleben rüberkommt, weil das vielleicht auch ein Vorbild werden könnte für unser Gebet. Ich habe manchmal den Eindruck, unsere Gebete sind oft so wohltemperiert, so wohlformuliert. Und das, was hier ist, das ist so was ganz anderes. Das ist nicht schon alles im Besitz haben. Der ist angefochten, hin und her gerissen. Da kommt gerade ein ganz großes Bekenntnis über Gott und dann kommt wieder der Hilfeschrei nach Gott. Das ist so ein Mischmasch an Zweifeln und Fragen und es wird deutlich, wie er unter Druck steht. Und das ist doch unsere Situation oft auch. Wir können es doch oft gar nicht so schön sortieren, wir würden doch auch gern immer den Hebel umlegen. Jetzt haben wir gebetet und jetzt sind wir getrost und unverzagt. Aber dann ist die Angst wieder da, dann ist die Verzweiflung wieder da und die sind oft nicht weit. Die Mischung kennen wir doch auch aus unserem Leben. Und wir erleben es doch auch, es gibt kein allianzversichertes Gottvertrauen. Ich hätte es so gern. Allianzversichertes Gottvertrauen, weil von vornherein alles klar ist. Ich hätte so gern sturmgeschützte Zonen, wo der Wind nur vorüberpfeift. Ich hätte so gern eine heile Welt. Aber das hat uns unser Herr nie versprochen. Er hat nie versprochen, dass es uns besser geht als anderen, dass es leichter ist. Er hat versprochen, dabei zu sein und mitzugehen und zu tragen. Wenn Sie den Psalm zu Hause vielleicht nochmal in Ruhe durchgucken, dann würde ich Sie ermutigen, streichen Sie da kräftig an. Also bei mir ist so ein richtiger Farbkasten draus geworden, weil das so spannend ist, zu sehen, wie der Psalmbeter das große Du immer wieder vor Augen hat. Du Gott, deine Hilfe, deine Kraft, du. Und daneben ist dann das Ich. Und bei dem Ich, da ist sowas von durcheinander geworfen, sowas von angefochten und auch wieder sowas von verwegen, eben in dieser Mischung. Und dann spricht er von den anderen, ich habe sie jetzt mal sie genannt. Oft nennt er sie Feinde. Das, was ihm Druck macht. Und wenn wir es zusammenfassen, können wir sagen, in mir ist Angst, Sünde, Leid, Elend, Schwachheit, Anfechtung. Das steckt alles drin in diesem Psalm. Und um mich ist Niedergeschlagenheit, Resignation, Feinde, Gefahr und Not. Oh, habe ich gedacht, wie aktuell ist das, oder? Das ist doch nicht weit weg von uns. Das ist doch unsere Situation. Aber da drin stellt er fest, aber er hält die ganze Welt in seiner Hand. Die ganze Welt mit allem drum und dran. Das ist ja das Große, dass in der Bibel Glaube nicht ein theoretisches Fürwahrhalten ist, sondern das Glaube das ist, dass ich mich festklammere an dem, was mich hält und dass ich einen Halt habe, der durchträgt, trotz allem. Ich würde Sie sehr ermutigen, in der nächsten Woche vielleicht mal zu gucken, welche Bilder Sie finden, um das auszudrücken, was Gott für Sie ist. Ich tippe das jetzt nur schnell an. Der Psalmbeter, der hat drei Aspekte. Er sagt, Gott ist mein Fels. Gott ist mein Fels, das ist seine Wirklichkeit. So erlebt er es. Gucken Sie doch, ob Sie solche Glaubenszeugnisse auch selber machen könnten. Gott ist mein Fels, nicht wie auf der Insel Sylt, wo immer wieder ein Stück abbricht, sondern der feste Fels, der feste Halt, der Boden unter den Füßen, auch wenn alles wankt und fällt, Gott hält. Das ist seine große Erfahrung, sein großes Bekenntnis, in allem angefochten sein. Er ist das Lebensfundament, das mich trägt. Und er sagt, Gott ist meine Burg. Ich denke automatisch an die Burg Hohenzollern, nicht erst seit wir jetzt da dabei wohnen, sondern weil einer meiner Vorfahren Musketier war auf der Burg Hohenzollern. Und da bin ich so stolz, dass wir so einen mutigen Kerl, hoffentlich war er mutig, mal hatten in unserer Ahnengalerie. Gott ist meine Burg, das heißt die Sicherheit, der Zufluchtsort, wenn da draußen Feinde sind, dann bin ich innen drin doch geborgen. Das ist ja dieser Wortzusammenhalt. Innen drin geborgen, ich bin gesichert. Martin Luther hat es ja dann in dieses großartige Lied reingepasst, ein feste Burg ist unser Gott. Und wenn die Welt voll Teufel wäre. Also Aussagen, wo man regelrecht den Atem anhalten muss. Und Gott ist meine Stärke. Es ist ja so, es gibt genügend Punkte, wo wir schwach sind. Auch wenn wir immer die Starken spielen wollen. Und eine der großen geistlichen Erfahrungen für mich ist das, dass Gott der ist, bei dem wir schwach sein dürfen. Wo wir uns unserer Schwäche nicht schämen müssen. Gott ist meine Stärke. Und dass er auch mit dem zurechtkommt, dass wir dauernd an unseren Grenzen sind. Dass er seinem Mitarbeiter Paulus sagen muss, du, ausgerechnet in deiner Schwäche bin ich stark. Und erst für sich selber neu entdeckt. Luther hat es übersetzt mit Stärke. Man könnte es auch mit Schutz und Zuflucht übersetzen. Gott, du bist mein Beschützer. Mein Beschützer, wenn die Not da ist. Deshalb vertraut sich der David Gott an. In seinem Leben, da gab es wirklich eine Zeitenwende. Eine Zeitenwende, wo dieser Unterschied gemacht wurde. Wo er sich mit all seinem Leben Gott anvertraut hat. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Wer die Handlungsvollmacht für sein Leben bei Gott abgibt, der weiß sein Leben in den besten Händen. Der wird nicht selbstsicher, aber sicher. Und für wen Gott die Garantie geworden ist, der kann aufatmen, der kann froh werden. Der darf in aller Bedrückung erfahren, ich habe einen, bei dem ich alles loswerden darf und der mich in allem hält und der mich trotz allem versteht. Viele Menschen haben dieses Gebet gebetet. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus hat es gebetet, seiner Sterbestunde. Es war schon um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels zerriss mitten in zwei und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Interessant, dass bei Jesus ein kleines Nebensätzchen fehlt. Der Psalmbeter betet, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Versteht ihr? Am Kreuz, da vollbringt Jesus die Erlösung. Da wird eigentlich das Siegel unter diese Bibelstelle gesetzt. Du hast mich erlöst, du treuer Gott. Martin Luther hat es gebetet. So wird es erzählt auf seinem Sterbebett, als er unterwegs war, um Streit zu schlichten und vor Schwäche nicht mehr zurück konnte nach Wittenberg und dann gestorben ist auf dem Sterbebett, hat er es noch gebetet, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und unzählige außer ihm, Bekannte und Unbekannte, haben es als letzte Worte nachgebetet. Es sind gute Worte zum Sterben. Und ich wünsche mir, dass ich es auch beten kann dann noch. Wenn man nichts mehr halten kann, wenn man auch die liebste Hand loslassen muss, wenn man nichts mehr kann und die eigene Hand erkaltet, dann zu wissen, ich falle nicht in die bodenlose Tiefe, sondern ich falle auch jetzt in die Hände Gottes. Allerdings, ursprünglich ist es kein Sterbegebet gewesen. Ursprünglich war es ein Lebensgebet. Der David war nicht auf dem Sterbelager, der war mittendrin im Leben, der war mittendrin in der Herausforderung seines Seins. Aus dem Wissen, in deine Hände befehle ich meinen Geist, mein Leben ist ganz in der Hand Gottes, er wuchs für ihn, für sein Leben eine getroste Gewissheit. Meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich finde, die Aussage, die ist sowas von befreiend. Wenn wir wissen, wir sind nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert. Wir sind nicht dem Gerangel von Menschen ausgeliefert, sondern wir sind in den Händen eines liebenden Vaters. Wenn das so ist, dann kann ich doch auch die Zeit, in der Gott mich jetzt gestellt hat, annehmen. Als eine Zeit, die aus seinen Händen kommt. Auch diese verrückte Zeit, auch diese gefährliche Zeit, in der wir jetzt gerade sind, auch diese manchmal fast unübersichtliche Zeit. Ich bin gerade dran, einen Artikel zu schreiben für unser missionarisches Verteilblatt Augenblick mal, wo es ein bisschen drum ging, um damals und heute. Und wenn ich mir das vorstelle, ich war mit meiner Oma noch Ehrenlesen. Wenn man das jemand erzählt, denkt er, der hat im 18. Jahrhundert gelebt. Kennen Sie noch die Disketten? Unseren Enkeln müssen wir erzählen, was Disketten waren. Für uns war das das Fortschrittlichste überhaupt. In einer so schnell dahingehenden Zeit, wo man wirklich manchmal den Eindruck hat, dass alles zwischen den Händen zerrinnt, wie gut ist da, dass wir einen Halt haben, der bleibt. Jesus Christus, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wie gut, dass wir bei ihm stille Zeit machen dürfen und immer wieder neu aufzutanken für die Herausforderungen unserer Zeit. Und wie gut, dass wir in allem immer wieder erleben dürfen, dass er mit dabei ist. Das ist doch das Große. Überall, wo wir sind, ist er immer auch. Es gibt keinen Termin in euren Terminkalendern, bei dem er nicht dabei wäre. Es gibt keinen Ort, an den du kommst, jemals, wo er nicht schon wäre. Also ich finde das sowas von tröstlich, sowas von ermutigend, wenn wir die kommende Zeit aus Gottes Händen nehmen können, unsere Lebenszeit und das im Wissen um eine Ewigkeit, ja, ehrlich, dann können wir getrost sein. 1889 ist mit 19 Jahren Dan Crawford zum ersten Mal nach Zentralafrika ausgereist. Mehr als 30 Jahre lang hat er als Missionar dort gearbeitet und die Bibel in die Luba-Sanga-Sprache übersetzt. 1926 ist er schon gestorben, gerade als das Alte Testament frisch gedruckt war. Und die Einheimischen haben ihm dann eine dieser Bibeln mit ins Grab gegeben, weil sie wussten, wie er drum gerungen hat, jetzt die Sprache der Bibel in ihre Lebenswelt zu übersetzen. Und eine der ganz, ganz schwierigen Stellen war unser Bibeltext. Meine Zeit steht in deinen Händen. Wie willst du das übersetzen für jemanden, der keine Uhr hat, für den es nur hell oder dunkel gibt? Wie willst du dem übersetzen, meine Zeit steht in deinen Händen? Und ich finde, er hat es so grandios gemacht. Halt, das war zu früh. Oh, ist jetzt irgendwas durcheinander gegeben? Da. Alles warum, wann, wo und wozu in meinem Leben ist in Gottes Händen. So hat er es übersetzt. Alles warum, wann, wo und wozu in meinem Leben ist in Gottes Händen. Das zu wissen, das lässt uns trotzdem geborgen sein. Und ich bin überzeugt, dieser Bibeltext, der ist so geeignet, dass er uns durch ein ganzes Leben hindurchträgt. Es ist ein Gebet, das wir morgens sprechen dürfen. Morgens, wenn der Tag anfängt, dass wir es einrahmen dürfen in diese zwei großen Aussagen. Herr, für den neuen Tag befehle ich meinen Geist in deine bewahrenden und leitenden Hände. Und das mit der Gewissheit und meine Zeit steht in deinen Händen. Und dann am Mittag, wenn es oft heiß hergeht in mancherlei Arbeit und so viel auf uns lastet, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und dazu die getroste Gewissheit dann mitnehmen in alle Herausforderungen. Meine Zeit steht doch in seinen Händen. Und am Abend, was können wir da Besseres tun, als genau unser Herz, unser Leben, unser ganzes Sein ihm anzubefehlen. Auch für die Zeit, wo wir nicht über uns wachen können, wenn die Dunkelheit uns umfängt, wenn die Ängste der Nacht hochkommen. Meine Zeit steht in deinen Händen, im ganzen Leben und im ganzen Sterben. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und das, was wir uns bewusst machen, die Hände, in die wir uns da befehlen, das sind Gottes Hände. Und das ist nochmal was ganz anderes als starke Menschenhände. Gottes Hände, das sind die Hände, die alles für uns getan haben. Es sind helfende, heilende, tröstende, rettende und es sind auf jeden Fall durchbohrte Hände. In seine Hände dürfen wir unser Leben geben, unser ganzes Sein mit allem Drum und Dran. Nur Gott ist der, der uns diese handfeste Zusage geben kann, dass uns nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. Und das brauchen wir doch, besonders wenn wir selber handlungsunfähig werden. Wenn wir nichts mehr halten können, wie wichtig ist dann, dass wir gehalten sind, dass wir uns in Gottes Hände legen dürfen, in Gottes Hände legen mit unserer Glaubenszuversicht, mit unserer Freude, aber auch mit unserem Angefochtsein, mit unserer Angst, mit unserer Schuld. Interessanterweise ist das der größte Teil, der der Psalmbeter da nimmt. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Und dann zu erleben, nein, nicht von deinen Augen verstoßen, gehalten. Ich darf mich ihm hinhalten, mit allem. Ich muss nichts zurückhalten. Ich darf mich ihm ganz überlassen. Blaise Pascal, dieser grandiose Mathematiker, der hat es für sich in eine, finde ich, unwahrscheinlich starke Glaubensaussage hineingebracht. Er sagt, ich weiß, dass du mein Vater bist, in dessen Arm ich wohlgeborgen. Ich will nicht fragen, wie du führst, ich will dir folgen ohne Sorgen. Und gäbest du in meine Hand mein Schicksal, dass ich selbst es wende, ich leg im kindlichen Vertrauen es doch zurück in deine Hände. Da spricht eine ganz tiefe Lebenserfahrung daraus. Ich schaff's doch gar nicht, mein Leben durchzubringen. Selbst wenn Gott mir alle Verfügung geben würde über mein Leben, ich schaff's doch gar nicht. Deswegen will ich mich ihm neu anvertrauen und mich ihm überlassen und ganz neu feststellen, wie gut er ist. Da heißt in diesem Psalm, Gott ist ein Fels, Gott ist eine Burg. Eins heißt, er ist mein Fels und meine Burg und meine Stärke. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich muss es Ihnen zeigen. Das ist mein Lieblingsauto, Porsche. Wenn Sie mal überholt werden auf der Autobahn von einem Porsche, wo die Fahrerseite schwarz und die Beifahrerseite rot ist, dann wissen Sie, jetzt ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Das sind unsere Lieblingsfarben. Porsche, wenn ich dran denke, können meine Augen schon leuchten. Ich durfte mal ein Wochenende lang fahren. Das war schon ein Traum. Und verstehen Sie, schon allein, wenn ich sage, ein Porsche, dann ist es schon was Tolles. Aber stellen Sie sich mal vor, wenn ich sagen könnte, mein Porsche. Verstehen Sie, da sind doch Welten dazwischen. Ob ich sage, Gott ist ein Fels oder ob ich sage, Gott ist mein Fels. Ob ich sage, Gott ist eine Burg oder ob ich sagen darf, Gott ist meine Burg. Das gibt unserem Leben den Halt, den wir brauchen. Mir hat es so gefallen, der Maler und Grafiker Hans Thoma, der hat die ursprüngliche Fassung von dem Gedicht, was wir am Anfang angeguckt haben, nochmal aufgenommen. Aber hat es dann fortgesetzt. Also, er hat aufgenommen, ich komme, weiß nicht woher, ich bin und weiß nicht wer, ich lebe, weiß nicht wie lang, ich sterbe und weiß nicht wann, ich fahre, weiß nicht wohin, mich wundert's, dass ich fröhlich bin. Aber dann fährt er fort, da mir mein Sein so unbekannt, gebe ich es ganz in Gottes Hand. Die führt es wohl so her wie hin, mich wundert's, wenn ich noch traurig bin. Wie gut ist es doch, dass wir uns mit unseren Ungewissheiten ihm anvertrauen können, ihm, bei dem Zeit nicht Geld ist, sondern bei dem Zeit Gnade ist. Er hat es so fasziniert, diese Uhr, wo eben die 12 Zahlen ausgewechselt sind mit dieser Aussage, Zeit ist Gnade. Wenn meine Zeit in Gottes Händen ist, dann ist Zeit Gnade. Gnade, die durchträgt, Gnade, die festhält. Kommen zum Schluss. Einer meiner schwersten Dienste war die Beerdigung von zwei Leuten, die bei diesem großen Flugzeugabsturz nach Brasilien dabei waren. Air France Flug 447. Das hat sich mir so tief eingeprägt. Ich habe die Nachrichten gesehen abends und in den ersten Nachrichten sind noch Bilder gezeigt worden von Leuten, die abgestürzt worden sind. Und ich habe meine Frau gerufen, weil da waren zwei dabei, die waren am Sonntag davor im Gottesdienst noch gewesen, den ich gehalten hatte. Und dann ist die Nachricht schnell rumgekommen, Ehepaar, 70 Jahre alt, die Kinder haben es ihnen geschenkt, eine Woche mit den zwei Töchtern und mit dem Enkelkind nach Brasilien. Und alle sind sie abgestürzt. Eine ganze Familie ausradiert worden. Von jetzt auf nachher. Und dann die Haltlosigkeit der Trauer, vor allen Dingen auch der ganzen Freunde der Töchter zu sehen, die nichts mit Glauben am Hut hatten. Eine Kirche voll mit 1000 Leuten, mit lauter Trauer, lauter Verzagtheit. Mich hat damals das so sehr bewegt, diese Aussage von dem Seemann aus dem Ersten Weltkrieg, Gorch Fock. Er hat in seinem letzten Brief an seine Mutter geschrieben, bevor der Kreuz, auf dem er war, wirklich abgesunken ist: Wenn ihr hören solltet, ich sei gefallen, seid nicht traurig. Denkt daran, dass auch der Ozean, in dem mein Leib sterbend versinkt, nur eine Lache ist in der Hand meines Heilandes. Versteht ihr? Der Ozean, wo man die allermeisten nie mehr gefunden hat, nur eine Lache in der Hand des Heilandes. Das hat mich getröstet, wenn ich an die beiden gedacht habe. Sie sind nicht ins Bodenlose gestürzt. Ja, schon. Aber sie sind vor allen Dingen in die Hand Gottes gestürzt. Und das gilt für uns. Heute und Gott sei Dank auch morgen. Amen. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus, wir loben dich, dass wir diese tiefe Gewissheit uns nicht aus den Fingern saugen müssen, dass wir uns das nicht einreden müssen, dass wir uns nichts vormachen müssen, sondern dass das deine Wirklichkeit ist, dass du es deinen Leuten versprichst, dass du sie hältst und trägst und durchbringst, auch durch das ganze Gewirr unseres Lebens, in den Höhen und Tiefen, in den Zweifeln und Anfechtungen im Leben und im Tod. Danke, dass du der Garant dafür bist. Du hast uns erlöst, du treuer Gott. So ehren wir dich und beten dich an.
Ganz herzlichen Dank, Stoff genug zum Weiterstudieren, Denken, Loben, damit zu leben. Als Segen stellen wir uns noch unter ein Segenslied. Jesus Christus verleih euch seine Gnade, er mache eure Herzen froh und euren Weg gerade. Ja, seine Gnade, er mache eure Herzen froh, auch über diese Botschaft, über diesen Psalm 31, und euren Weg gerade. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.